Hallo und herzlich willkommen heute zur 72. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Wie schön, denke ich gerade, dass es Online-Formate wie das Podcasten gibt und wir auch in so turbulenten Zeiten wie diesen die Möglichkeit haben, die Verbindung zueinander und zum Wein lebendig zu halten. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Podcasten hat ja mittlerweile hierzulande einen richtig guten Lauf und auch die Themen Wein und Genuss werden von immer mehr Podcastern bedient. Seit nun ein paar Wochen mache ich die Erfahrung, dass auch Weinverkostungen überraschend gut in die Online-Welt transportierbar sind. Das Internet und seine Plattformen bieten moderne Kommunikationskanäle, um das sozialste Getränk der Welt nun auch in Zeiten von Corona und eingeschränkter Mobilität interaktiv zu erleben und die Freude daran zu teilen. Die Tastings, die ich anbiete, sind tatsächlich interaktiv und du kannst jederzeit Fragen stellen und kommentieren, aber auch einfach nur zuschauen. Du begegnest anderen weinbegeisterten Menschen und lernst spannende neue Weine kennen, auch in Kombination mit Speisen. Du brauchst dafür weder ein Auto noch ein Hotel, sondern kannst dir es zu Hause so richtig gemütlich machen. Wenn du ein Ticket buchst, schicke ich dir die Weine fürs Tasting zu und du kannst entscheiden, ob du alleine oder lieber zusammen mit Freunden oder deiner Familie teilnehmen möchtest. Das Ticket gilt nämlich für jeweils ein Endgerät. Möchtest du so eine Weinverkostung mit Freunden erleben, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, geht das natürlich auch. Ich versende die Weinpakete an so viele Orte, wie ihr möchtet. Dieses Format nenne ich übrigens Online Weinparty. Es ist ein individualisierbares Format, das heißt Thema, Termin, Dauer und auch die Weinauswahl können mit mir persönlich abgestimmt werden. Überleg doch mal, ob das nicht auch etwas für dich oder ein Geschenk für gute Freunde sein kann. Interessant ist das Format ganz sicher auch für Teams, Kanzleien und Unternehmen. So, nun aber zur heutigen Podcast-Episode und meinem Interviewgast Chris Ehrlich von der Weinmanufaktur Drei Zeilen. Dafür habe ich meine Tour durch Franken fortgesetzt und ein weiteres Mal in Rödelsee Station gemacht. Das, was im Jahre 2007 tatsächlich einmal mit drei Rebzeilen seinen Anfang nahm und dem Betrieb dann auch seinen Namen gab, hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Qualitativ auf ein beachtlich hohes Niveau und auch hinsichtlich der Betriebsgröße. Mittlerweile bewirtschaftet Chris zusammen mit seiner Frau Alexandra immerhin bereits 3,8 Hektar und damit haben die beiden die absolute Obergrenze dessen erreicht, was im Nebenerwerb noch machbar ist. Sein Handwerk verfeinerte der gelernte Weinküfer Chris Ehrlich unter anderem beim Biopionier Gerhard Roth in Wiesenbronn und in Südtirol bei Hans Terzer in der Kellerei St. Michael Eppern und beim Grafen Enzenberg im Kalterner Weingut Manningor, wo er nicht nur mit der Biodynamie in Kontakt kam, sondern auch seine große Liebe zu den aromatischen Rebsorten entdeckte. Und Christian Ehrlichs Weine? Spannend, keine Frage. Im Tonneau ausgebaut, mit natürlichen Hefen vergoren, langes Hefelager, kaum Schwefel, insgesamt wenig Eingriffe. Sie bekommen viel Ruhe und Zeit. Das macht die Weine unverfälscht und einzigartig. Mitunter auch eigenwillig. Definitiv kein Mainstream. Ein extrem spannendes Sortiment. Gerade so wie ihr Macher. Also, los geht's.
Hallo Chris.
Ja, hallo Wolfgang.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Garten bei dir. Wo ist das genau?
Ja, wir befinden uns jetzt in Rödelsee in der Heinrich-Wiegand-Straße, praktisch mein Elternhaus. Und hier begann sozusagen damals der Betriebsstart. Hier ging alles los. In Rödelsee, Gemeinde am Schwamberg. Höchste Erhebung bei uns im Landkreis. Wir haben ganz tolle, schwere Gipskörperböden, zwei Lagen, Rödelseer Küchenmeister, die Schwanleite. Schwanleite eher die etwas kühlere Lage, der Küchenmeister ja bekannt, dass er immer sehr gute Silvaner, Rieslinge und andere Rebsorten hervorbringt. Klimatisch find ich uns ganz gut gelegen. Wir haben irgendwie den Schwarmberg im Rücken. Nach unten, Süden, ist es offen. Also es kommt freie Bahn für die Sonne. Wasser geht uns auch noch momentan ganz gut. Also wir sind jetzt nicht so trockenheitsgeschädigt, weil wir durch unsere schweren Gipskörperböden praktisch eine Bank unten drunter haben, die wirklich Wasser speichert. Wir werden wahrscheinlich, wenn es so sich weiterentwickelt, irgendwann natürlich schon die Frage gestellt bekommen, ja, geht es hier so weiter ohne Wasser? Der Main ist ziemlich weit entfernt, Quellen oder Bäche sind keine da. Aber wir bauen auf unseren Gipskäuber und sagen, die Reben sollen einfach weiter runterwachsen.
Also du hast Urvertrauen in deine Böden, in deine Lage, dass genau. Dass die das schon packen. Die haben ja die letzten Millionen Jahre schon andere Dinge gepackt.
Ja, und ich sage immer, also in Spanien gibt es ja schon genauso lange Weinbau. Und die haben sicherlich auch große Trockenprobleme. Da gab es immer Wein. Es gibt halt weniger, aber ja. Wein wird es immer geben.
Der Käuber, kann der gut Wasser speichern? Oder?
Ja, das ist eigentlich...
Kann das auch gut abgeben?
Für die Pflanzen ist es okay. Mhm. Mhm. Ja, also er ist auf jeden Fall nicht durchlässig. Also wenn es hier geregnet hat, mehr wie 15 Liter, dann brauchst du über reinfahren mit dem Traktor und nicht drüber nachdenken. Und einen Vorteil hat es, wenn du recht kleinwüchsig bist, dann gehst du rein und hast du irgendwie 20 Zentimeter mehr drauf nach einer Zeile. Also so anhaftender Boden. So, ich sage immer, den kannst du formen wie ein Backstein und wenn er ausgetrocknet ist, dann kannst du ihn irgendwie für die Gartenmauer verwenden. Also.
Und was ist die Qualität dieses Bodens für eure Weine? Also was genau gibt er ihm?
Wir haben eine ganz feine Mineralik in unseren Weinen und so eine Salzigkeit. Und das ist einfach die Mineralität des Käubers, weil der so vielschichtig ist. Also wenn man sich das Bodenprofil mal anschaut von dem Käuber, da ist was los. Ja? Wenn ich jetzt an einen sandigen Muschelkalk oder so denke, da kannst du manchmal meterweit graben, das ändert sich nicht viel. Und bei uns ist praktisch jede 10 Zentimeter hast du irgendeine andere Erscheinung da drin. Und das einfach, wenn man sich so vorstellt, wenn da die Reben durchwurzeln, dann kriegen die schon viel mit. Also das ist nicht langweilig.
Ich bin ja die letzten Wochen viel rumgekommen, in Rheinhessen, in der Pfalz, war jetzt gestern auch in Sulzfeld. Also ist nicht super weit weg von hier, ne? Muschelkalkböden. Und ich muss sagen, ich habe das schon sehr oft gehört, deswegen will ich jetzt nochmal nachfragen. Von sehr, sehr vielen dieser Menschen gehört, dieser Winzer gehört, dass ihre Böden dem Wein Mineralität geben und dass man das in einer leichten Salzigkeit im finalen Trinkmoment vor allem spürt, schmeckt, empfinden kann. Also es gibt mehrere Bodenarten, die dieses Potenzial haben.
Ich finde, es hat auch ganz viel mit dem zu tun, was du produzieren möchtest. Wenn du viel Menge produzieren möchtest, dann hast du ja, du kriegst das Gleiche aus dem Boden raus, aber es verteilt sich nur anders. Deine Weine konzentrierter sind, weniger Behang, die ganze Rebe weniger gestresst ist, mehr Mineralien auch aufnehmen kann, mehr Reservestoffe in den Hölzern ist, dann kriegst du andere Weine und das spiegelt eigentlich mehr dann die Mineralität des Bodens. Ja. Ich denke, das ist immer da, es ist halt bloß in gewisser Weise verdünnt oder halt konzentrierter.
Also alte Anlagen, in relativ niedriger Ertrag, gutes Lesetiming, das spielt alles eine Rolle.
Also diese Öxle-Rallye, wie sie früher war, die ist absolut fehl am Platz. Also man muss wirklich nach Geschmack, nach der Säure lesen. Also die Zeiten ändern sich so ein bisschen. Es kommt jetzt viel öfters in den Betrieben auch wieder an. Also das ist nicht, man muss nicht stolz sein, wenn man einen Weißburgunder mit 100 Grad gelesen hat. Ja. Da war man zu spät dran.
Die Zeiten waren aber mal so, ne?
Ja, und es gibt ja immer noch Kollegen, die freuen sich drüber. Aber eigentlich müsste man sie bedauern, ne? So was macht man doch nicht mehr.
Jetzt erzähl doch mal, wie bist du zum Wein überhaupt gekommen?
Eigentlich wollte ich Elektriker lernen und dann war ich einen Tag lang draußen im Neubaugebiet und habe Hausanschluss vergraben und dann habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht. Okay. Und dann war eine Stellenanzeige zum Winzer oder zum Weinküfer ausgeschrieben. Da habe ich gedacht, ach, das schaue ich mir mal an. Mhm. Und ich bin ja hier in den Weinort groß geworden. Also ich habe immer die Zeit im Herbst mitverfolgt, wenn wirklich in den anderen Weingütern die Vergärung stattgefunden hat, dann hat es immer so gut gerochen. Also ich habe mich gerne in der Abluft der Gärgase aufgehalten. Ja. Und das fand ich immer ein ganz betörend. Das hat mich wirklich hat mich angefixt. Ja. Gesagt, das will ich schon. Also wir hatten in der Verwandtschaft Weinbau, die haben hier bei der Genossenschaft abgeliefert und also da ging es halt irgendwie bis zum Abliefern und dann war Schluss. Und dann wusste es nicht, was wird daraus. Und dann habe ich gesagt, nur Kunden mit 15, ja, ich lerne das nochmal, ich lerne Weinküfer. Mhm. Und dann habe ich 3 Jahre Ausbildung gemacht.
Mhm. Hier in der Region?
Hier in der Region, in der Genossenschaft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Ich war 3 Jahre lang eigentlich eine bessere Putzkraft. Ja? Okay, du bist als Auszubildender, als Weinküfer, kriegst du zwar mit, wie die Standardabläufe sind, aber eigentlich putzt du nur Tanks da. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Aber das, was der Kellermeister gemacht hat, das könnte ich machen. Ja, also der war immer schön mit so Halbschuhen ist der durch den Keller gelaufen und hat so probiert und zusammengestellt. Und ich gesagt, also das wiederum, das wäre was.
Ist reizvoll.
Ja, ja, und dann habe ich ganz schnell meinen Techniker drangehängt an diese Ausbildung. Mhm. War in Zürchheim und hat schon immer wegen so einen Kontakt nach Südtirol. Also durch Urlaube mit den Eltern und hatte dann vor, eben nach meiner Technikerausbildung, gehe ich erstmal ins Ausland. Wollte ich nach Kalifornien, habe ich 20 Betriebe angeschrieben. Anscheinend muss mein Englisch so schlecht sein. Gell? Ich habe nicht eine Antwort bis heute gekriegt. Ich habe alles probiert, wirklich, um irgendwie nach Kalifornien zu kommen. Ich wollte mir das unbedingt anschauen.
Ja, aber
damals wirklich Chardonnay aus dem Holz, wo geschmeckt hat wie ein Eichenbrett. Das war genau mein Ding zu der Zeit. Und dann, das hat nicht geklappt. Gell? Dann habe ich gewusst, nein, in Südtirol habe ich noch einen Kumpel. Der hat jetzt mittlerweile ein eigenes Weingut in Südfrankreich, in Thomas Teibert, das ist ganz so ein Weltenbummler. Und den habe ich ja angerufen und gesagt, ey Mensch Thomas, ich muss hier irgendwie mal raus aus Franken, ich brauche was. Und dann hat er gesagt, dann kommst du zum Grafen, zum Manicor. Und da habe ich dann, war ich 1,5 Jahre und habe deswegen so miterlebt, wie da gearbeitet wird. Und das hat mir halt gefallen. Okay. Ich gesagt, das ist cool. Das ist richtig. Das ist ganz anders gewesen wie in der Genossenschaft, diese großen Mengen. Ja. Sondern da ging es primär um Wein. Und
auch primär um Qualität.
Ne? Um Qualität, ja. Und das hat mich dann angefixt. Mhm. Ne? Und dann haben wir viele gute Weine auch probiert der Zeit.
Ja. Ne? Und nicht nur die Manicor-Weine, sondern auch andere.
Genau, wir haben es uns eigentlich echt gut gehen lassen in der Zeit und haben da viel probiert und da bin ich auch mit diesem Weinvirus erst infiziert worden.
Hat er damals schon Biodün?
Da hat er das erste Jahr in der Umstellung.
Okay, okay.
Da habe ich viel mitgekriegt. Ja, also das hat mir gerade gut gefallen.
Ja,
und dann
Tiere hat er auch, oder?
Also wie ich dort war, noch nicht. Aber jetzt hat er glaube ich, alles Mögliche.
Ja,
Schafe und Kühe und alles Mögliche. Also richtig. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mal sowas privat mache, dann also so biodynamisch, das ist schon genau das, was ich eigentlich möchte. Ne? Mhm. Und habe mich nochmal kurz bei Interlan mal reingespitzt in der Kellerei, habe da geschaut, wie das funktioniert und dann bin ich
wieder. Hans Terzer?
Beim Terzer Hans, ja, genau, ja. Und dann bin ich wieder hier nach Franken gekommen und habe erstmal versucht, einen Betrieb auf biologische Wirtschaftungsweise umzustellen. Da bin ich mit dem Seniorchef nicht so gut zurechtgekommen, das ist mir ein wenig angeeckt. Und danach war ich hier in Franken bei 2 Betrieben noch insgesamt 5 Jahre beschäftigt, im Keller draußen, auch bei einem großen Bio-Winzer hier, wo ich nochmal viel, viel gelernt habe. Da habe ich angefangen mit meinen 3 Zeilen. Und zwar ist da mein Vater. Der hat einen Geschäftspartner, der ist eigentlich im Transportgewerbe tätig gewesen. Mhm. Und der Geschäftspartner, der hat irgendwie 3 Zeilen Silvaner hinter seinem Haus und sagt, ey, der Junior, der hat doch was mit Wein zu tun. Der könnte sich doch darum kümmern. Und ich gesagt, ich schaue mir es mal an. Große Lust habe ich eigentlich keine gehabt. Ne? Ich mein, so. Aber habe mich den dann das wieder gepflegt, habe das geschnitten, habe dann 25 Liter Wein geerntet. Das haben wir auf 50 Halbliter Flaschen gefüllt. Und
wie viele Stücke waren das, die 3 Zeilen?
35, 40 Stück.
Okay,
ja. Also nicht viel.
Nee, nee.
Und haben das dann so im Freundeskreis mehr oder weniger getrunken, auch mit ein paar Gastronomen. Und dann haben wir schon gesagt, ja, es ist schon schön, wenn man seinen eigenen Wein hat. Und dann habe ich 2007 eben die ersten Trauben, Biotrauben von Kollegen zugekauft und die erste Fläche hier in Rödelsee gepachtet. Mhm. Und dann haben wir mit 2000 Halbliter Flaschen, das hat man ganz am Anfang eben so gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen es ein bisschen ziehen in die Länge, sonst haben wir nicht so viel. Stand man dann 2007 mit der ersten Ernte hier auf der Straße, weiß ich noch, jetzt ist abgefüllt, okay, gut, jetzt kann der Verkauf starten. Und ja, mittlerweile sind wir ein bisschen größer geworden.
Mhm. Also, wie viel habt ihr jetzt?
Also momentan bewirtschaften wir 3,8
okay.
Hektar.
Und das sind wie viele Flaschen? 20.000 oder 15.000?
Ja, 20.000.
20.000.
Ja, genau. Mhm. Also es ist ja immer noch ein Nebenerwerbsbetrieb. Mhm. Wir sind kein Vollerwerb. Wir gehen arbeiten, meine Frau geht arbeiten.
Aber nicht 100%, oder?
Nicht 100%.
Ja.
Nee, ja. Ich habe 2 halbe Tage in der Woche, wo ich eben meinen Weinbau betreiben kann, Samstag und eben die Abende. Und ja.
Und wenn nur der Mann ist, springen die Freunde ein.
Genau, also meine Freunde darf ich, die muss ich über alles loben. Ich habe echt tolle Freunde. Also cool, die machen viel mit und helfen mir immer und ohne die wäre es auch nicht so weit gekommen bisher. Also echt Hut ab.
Ja. Klasse. Und dann hattest du schon, als du dann losgelegt hast, schon durch die Manico-Erfahrungen und durch die anderen Erfahrungen ein präzises Bild, wie es werden könnte?
Genau. Ich kann mir noch mal an den ersten Zettel erinnern, das war DIN A4-Seite, der war draufgestanden, von Anfang an hochwertig. Das war mein erster Satz.
Mhm. Ja.
Und Bio muss sein.
Ja.
Ja. Wir haben uns dann eben die Frage gestellt, wenn man jetzt doch einen neuen Betrieb gründet, egal in welcher landwirtschaftlichen Sparte das sein sollte, soll es doch Bio sein, ist doch einfach nur logisch. Alles andere wäre Quatsch.
Anachronismus.
Ja. Genau. Warum soll ich jetzt mit Kunstdünger anfangen? Also fanden wir, biodynamisch war halt damals noch nicht drin. Wir nähern uns gerade auch erst an, weil einfach sagen, das musst du wirklich leben. Ja. Also du kannst nicht sagen, ich bin jetzt biodynamischer Betrieb und kaufe mir jetzt Präparate irgendwo zu und dann spritze ich sie. Das hat mit Biodynamie nichts zu tun. Du musst es leben. Ansonsten havarierst du oder bist nicht glaubwürdig. Und das ist gerade bei unserem Namen auch, ne? Ehrlich. Ich möchte eigentlich ein ehrliches Produkt erzeugen und nicht irgendwie meinen Kunden was vorspielen.
Ja, ja.
Ich sage, ich bin Bio-Winzer, überzeugter Bio-Winzer, aber ich laufe jetzt nicht mit Jute, Poncho und Korksandalen nur rum. Ja? Das geht mir einfach mehr darum, meiner Nachwelt, auch meiner Kinder was zu erhalten und zu sagen, ey, es geht auch anders da. Mhm. Und das funktioniert ja. Ich bin der beste Beweis. Ich habe keine Winzerausbildung, bewirtschaft mittlerweile 3,8 Hektar und fahre genauso schöne Trauben nach Hause wie meine konventionellen Kollegen und habe jetzt auch schon, bin der Beweis sozusagen, auch einer, der jetzt nicht unbedingt 30 Jahre Weinbauerfahrung und einen Vater und einen Opa hat, der irgendwie sich da auskennt, einen vernünftigen Wein aus seiner Träubel zu erzeugen. Und dann sage ich, Mensch, so der jungen Winzer jetzt, die irgendwie auf mich zukommen und fragen, wie ist denn das mit dem Bio? Da sage ich sofort, stell um, komm, trau dich, mach das mit, das ist nicht schwer. Und vor ein paar Jahren, vor 6 Jahren, bin ich hier der Vorstand worden vom Weinbauverein hier im Ort in Rödelsee. Und so meine Zukunftsvision war, ein Dorf wird Öko. Ja.
Dann haben dich gewählt.
Da sind die Klappen runtergefallen. Ja, das, genau, mich haben sie gewählt. Ja, weil sie keinen dümmeren Gefunden haben wahrscheinlich.
Ja. Nein, aber das ist ja auch andererseits ein Zeichen. Ne? Ein Zeichen auch von Offenheit ein Stück weit.
Ja, und wir haben eine gute Konstellation hier in Rödelsee. Es sind einfach viele junge Winzer, die alle ungefähr in einem Alter sind und alle ungefähr gleich denken. Also das Potenzial haben wir hier. Wir kriegen jetzt ein wunderschönes neues Terroir F stellen wir hier hin. Das wird toll. Also
Terroir
F sind die magischen Orte des Frankenweins. Also das sind so Ortschaften, also wo so Skulpturen und Aussichten sind, die besonders sind. Immer in den Weinorten eben in ganz Franken verteilt. Gibt es, glaube ich, wie viel gibt es insgesamt? Ich glaube 20 Stück. Mhm. Ja. Und Rödelsee ist eins der letzten, das jetzt entsteht und es wird auch wunderschön. Also ist halt modern gehalten. Ne? Und ich finde es aber gut, weil jetzt hier in Rödelsee auch die letzten Jahre ein bisschen so ein Umbruch war. Mhm. Also von der alten Generation, die ihren Job super gemacht haben, weg zu den Neuen und die stehen jetzt in den Stadtlöchern und das ist vielversprechend. Also,
was ist der Weintyp, der Weinstil, der dir vorschwebt? Was soll der Wein zeigen, was soll er kommunizieren, wenn du mit mir nachher Fläche trinkst?
Also, was mir immer viele nachsagen, ich schmecke schon immer. Also meine Handschrift muss unheimlich gut zu probieren sein.
Okay.
Also es soll sich durchziehen. Okay. Ich muss sagen, ich bin da schon in der Hinsicht ein bisschen betriebsblind. Also ich sage immer, ich produziere Wein, der mir schmeckt. Wenn er euch auch schmeckt, soll es mir recht sein. Ich produziere absolut nicht nach Mainstream oder was gerade hip ist oder in ist oder sonstiges. Produziere trockene Frankenweine, die eigentlich die Traube im Glas widerspiegeln, ohne Einsatz von irgendwie Reinzuchthefen oder Enzyme, die das Ganze verstärken, sondern wirklich nur Traube ins Glas. Wir setzen auf Spontangärung, das machen wir von Anfang an.
Ja.
Und ich finde, das sind charakterstarke Weine auch. Ne? Also das sind,
was sagen deine Freunde, woran erkennen sie deine Handschrift? Das muss ja an irgendwas festmachbar sein.
Ja, vielleicht. Ja, die Kühle. Ja, das ist für einen Winzer immer schwer beschreibbar. Ja? Also ich finde, beschreibe deine eigene Handschrift, ist das Schwerste, was du einen Winzer fragen kannst. Ja? Es ist halt so, wie es ist. Es ist vielleicht schon, was wir machen, wir nehmen diesen Öko-Gedanken aus dem Weinberg strikt mit in den Keller. Und das heißt, wir klären vor durch natürliche Sedimentation, wir setzen da keine Beschleuniger und sonstiges ein, sondern wir geben einfach unseren Weinen Zeit. Mhm. Und dann haben wir ja verschiedene Linien, drei Stück insgesamt im Betrieb und bei unseren Basics, die blaue Linie, sind 50% circa im Holzfass vergoren und 50% im Edelstahl und das Ganze kommt dann vor der Abfüllung wieder zusammen und so lange bleiben sie auf der vollen Hefe liegen. Also auch kein Schnickschnack mit Filtration und so ein Fetze machen wir nicht. Und es ist schon ein Stück weit naturbelassener Wein. Und aber durch die zwei Ausbaustilistiken, die ich habe, einmal Edelstahl und einmal das Holzfass, kommen ja zwei verschiedene Weine im Endeffekt wieder zusammen zu einem. Ja. Und das ist was es unheimlich schwer macht, vielleicht auch so das zu beschreiben. Ja. Weil es ist einmal das Holz, das auf jeden Fall bei uns immer
500 oder was?
500er, 300er. Ja. Wir haben auch Barrix für die Rotweine hauptsächlich oder mal für eine kleine Weißweinpartie, aber hauptsächlich 500er Fässer. Ja. Bei der Platinlinie sind es dann eben 100% Holzausbau und dann Lagerung bis zu 1,5 Jahre auf der vollen Hefe, bevor wir sie abfüllen. Dann wieder ein halbes Jahr Flaschenlagerung, bis sie in den Verkauf kommen. Also wir sagen jetzt nicht, weil jetzt ein Wein aus ist, wir müssen jetzt schnell abfüllen, dass der wieder da ist, sondern der Wein wird abgefüllt, wenn er einfach soweit ist, abgefüllt
zu werden. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du im Grunde genommen zwei ganz verschiedene Weine hast, ne? Den einen aus dem Holz, den anderen aus dem Edelstahl und dann führst du die zusammen und es entsteht ja wieder was Neues. Das ist ja was Drittes, ne?
Ja.
Geschmacklich, stilistisch, mundgefühlmäßig.
Genau.
Kommst du damit klar oder bist du dann manchmal auch, fällst du in Depression oder wirst traurig, weil das ein oder andere jetzt nicht mehr da ist? Trauerst du irgendwas hinterher mal?
Manchmal möchte man sich von dem einen noch ein bisschen was aufheben, ne? Aber das funktioniert nicht. Also wir haben uns dementsprechend ein bisschen unsere Linie gestreckt. Wenn wir sowas ganz Besonderes haben, wo wir sagen, das eignet sich gut, dann kreieren wir einmal pro Saison ein Cuvée am Schluss nochmal. Silvaner, Sauvignon, Weißburgunder meistens. Und das gibt uns einen Reserve. Der bleibt dann noch länger im Holz liegen. Da haben wir jetzt 17 Grad abgefüllt und ist jetzt gerade im Verkauf. Ne? Da bleibt dann was übrig. Aber manchmal hast du schon so einen geilen Sauvignon oder so und dann denkst du, oh Mensch, ey, davon jetzt nochmal 200 Liter aufheben. Aber das geben einfach die Mengen nicht her. Also wir haben einen durchschnittlichen Betriebsertrag von 40 Hektoliter pro Hektar.
Sehr wenig.
Das ist sehr wenig.
Ja.
Und
Bemerkenswert fand ich, dass du auf meine Antwort, woran erkennt man das, was du da machst, du hast eine eigene Handschrift. Ne?
Ja.
Sag mal, 80 bis knapp 100% der deiner Kollegen, die ich frage, die antworten immer mein Weinberg.
Ja? Ja, ja.
Also, was macht der Weinberg? Der soll, die versuchen also tendenziell das Thema persönliche Handschrift oder die Autorenschaft zunächst ein bisschen zu leugnen, ne? Und zu sagen, das ist der Weinberg, der sich da wiederfinden soll. Insofern finde ich das bemerkenswert und auch ein Stück deinem Namen gemäß, nämlich auch ehrlich zu sagen, es ist ja schon das Handling, das, was du tust und was du nicht tust und was du wann tust, was letztlich einen ganz großen Einfluss auf das Ding da hat, ne?
Was man Wein nennt. Das kann man auch ganz einfach anders erklären. Früher war das tatsächlich stark ausschlaggebend, in welchem Zustand deine Trauben waren bei der Lese.
Mhm.
Und ganz klar ist das anders da betrieben worden, auch mit Spritzmitteln, Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Heutzutage ist es keine Kunst mehr, gesunde Trauben zu erzeugen. Das ist keine Kunst mehr. Mhm. Ja? Gibt es Spritzmittel, weiß nicht, wie sie heißen, setze nicht ein, Universalis oder irgendwas, gell? Wirken 14 Tage von innen nach außen wie so ein Antibiotikum, super geil. Und du siehst öfters mal solche Fuhren, du begleitest ja als Winzer in deiner Flur in Rödelsee praktisch fast jeden Weinberg, weil du fährst vorbei, du schaust ihn an, du siehst, was macht der Kollege. Und da siehst du wunderschöne Trauben, weil, und denkst, oh, die hätte ich auch gern. Ne? Also da steht so ein geiler alter Traminer oder Silvaner oder irgendwas. Ne? Und da sagst du, Mensch, die hätte ich auch gern. Und dann fahren diese Trauben an dir vorbei.
Ja.
Und du denkst, oh, und die machen es wieder hier.
Ja, ne? Im Keller.
Im Keller.
Ja.
Weil das hat für mich schon einen großen Einfluss drauf, wie du ab Traube dann damit umgehst. Ich meine, das Grundmaterial muss stimmen, aber grundsätzlich änderst du schon oder bestimmst schon viel von deinen Wein im Keller noch, wie du es angehst. Ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie anfängt, Trockeneis zu kaufen und drauf zu schaufeln und da irgendwas. Ich habe mal gelernt von einem ganz alten Kellermeister, man braucht irgendwie drei Sachen, um einen guten Wein zu machen. Das ist gesunde Trauben, ein Wasserschlauch und der Böscht. Und diesem Motto bin ich getreu. Also das ist ja die Krux an der Sache. Ich bin ja Kellereiartikelhändler als Hauptberuf. Ich verkaufe anderen Winzern Behandlungsmittel, aber ich
setze ja
nicht viel ein. Ja? Mal Zitronensäure oder zum Reinigen.
Okay, oder auch so Sachen.
Ja, klar. Ich meine, heutzutage gibt es ja für alles irgendwie irgendwas. Und ich mag es halt nicht. Kann man nicht mit anfreunden. Die Qualität wird zwar schon im Weinberg produziert, aber die Handschrift eines Winzers, die entsteht halt auch nochmal im Keller, in der Verarbeitung. Ne? Oxidation, Trockeneis draufschaufeln und so ein Zeug. Also machen wir nicht. Wir geben den Wein eben Zeit und den Most Zeit. Das darf auch mal aufoxidieren. Wir sind jetzt nicht auf der Jagd nach dem besten Eisbonbon-Note. Ja, wenn das durch die Spontangärung kann, das auch entstehen, das ist ein Wein sehr fruchtig und gerade wenn der langsam gärt und kommt kühl rein, dann hast du schon Probleme, die mal in Fass zu kriegen. Und ich kann mich ans ersten zwei Jahre erinnern, war das eine Katastrophe. Ja, da haben wir hier lauter Ansätze gemacht, vorher Trauben gelesen und dann ist es doch nichts geworden. Und nach 14 Jahren hat sich halt eine gewisse Kellerflora mittlerweile aufgebaut. Das ist ganz. Es läuft besser wie am Anfang. Aber
wie würdest du das formulieren für dich? Hast du sozusagen in den verschiedenen Linien, die du führst, jeweils ein Idealbild im Kopf, wo du sagst, also da soll das ungefähr hinlaufen und danach orientierst du dann mal die Dauer des Hefekontakts oder die Intensität beim Pressen oder alle anderen. Oder sagst du, nee, ich sehe hier einen Most, wie er sich entwickelt und ich weiß, was gut für den ist. Und das Ergebnis nehme ich dann schon, das wird schon irgendwie passen.
Also ich komme immer mit dem Ergebnis zurecht, das entsteht. Grundsätzlich ist es so, dass ich als allererstes den vorgeklärten Most mir vornehme und den probiere ich. Und das gibt mir schon so viel Klarheit und Infos über den Most. Dann weiß ich schon, wie der Wein schmeckt. Ich kann mir das dann schon ausmalen und dann weiß ich schon, welchen Fahrplan er im Keller kriegt. Ne? Kommt er mehr ins Holz, kommt er weniger ins Holz? Gehen wir in der Temperatur, lassen wir eine Höhe gehen, kühlen wir eine vielleicht sogar ein bisschen ein. Also wir machen also ganz ausgefallene Sachen. Ja? Bacchus, trocken, spontan im Holz und im Edelstahl vergoren. Ja? Wer macht sowas? Ja, haben wir am Anfang alle gesagt, um Gottes Willen, das kannst du jetzt saufen. Sau cool ist es. Es schmeckt gut und es ist, finde ich, das ist genau das. So schmeckt Bacchus draußen im Weinberg, so schmecken die Trauben. Und wenn dann später der Bacchus nach schwarze Johannisbeer und Litschi, Eisbonbon und Kiwi riecht, das ist, wer braucht das? Das habe ich mir gestern gefragt. Ne? Mhm. Wenn jetzt der Südafrikaner Sauvignon Blanc hat und sagt, er möchte, dass er nach Müller schmeckt. Wenn er dann die Müller-Thurgau-Hefe nimmt, dann schmeckt er dann automatisch nach Müller. Nee. Weil so bilden sich ja manche ein. Ich nehme jetzt einen Bacchus und eine Sauvignon Blanc-Hefe und dann habe ich einen Sauvignon Blanc. Mhm. Ja. Mhm. Weil die trinken ja mittlerweile gern Müller-Thurgau. Vielleicht sollten sie es mal probieren. Mit so.
Gibt's ja. Was ich daraus höre, ist, du hast gar keine Angst auch vor diesen Neuzüchtungen. Ne?
Nee. Also ich stehe halt auf französische weiße Sorten. Also da hätte ich gern mehr im Programm. Aber also Sorten ist sowieso ein Faible von mir. Also ich weiß selber gar nicht. Ich habe bloß 3,8 Hektar, aber ich kann ja nicht sagen, wie viele Sorten ich stehen habe. Also es sollten vielleicht 13 sein oder so. Aber genau kann ich es ja gar nicht sagen und das zeugt ja wieder mal von meiner Verplantheit, die ich manchmal an den Tag lege. Ja. Aber das kommt halt davon, wenn du einen Fulltime-Job hast, danach noch ein Betrieb mit 3,8 Hektar, eine wunderschöne Frau, zwei Kinder, Freunde, Feuerwehr, Weinbauverein, da bleibt halt mal was auf der Strecke.
Ne? Ich habe mit einigen jüngeren Winzerinnen und Winzer gesprochen, die kommen alle, oder viele von denen kommen von der Uni, kommen in den Betrieb. Und so eine der ersten beliebten Maßnahmen ist, sagen, das Rebsortenportfolio zu verschlanken. Ich will mich fokussieren auf eine, zwei, drei Rebsorten, weil da kann ich da all meine Aufmerksamkeit und muss nicht verschiedene Gebinde später und verschiedene Lagen. Und jede Rebsorte hat so seine Eigentümlichkeiten. Aber du bist so eher so ein Rebsorten-Messi, ne?
Das ist, ja, so kannst du es bezeichnen, ja. Ich mag die Vielfalt. Ich mag das nicht, diesen Einheitsbrei. Also nicht tolle Weingüter, das ist auch so ein französisches Vorbild, gell? Also gehen Sie ins Weingut, was gibt's? Einen roten, einen weißen, friss oder stirb. Ja. Entweder schmeckt er dir oder lässt es halt bleiben. Finde ich auch cool, haben wir am Anfang auch so gedacht, dass wir das machen, aber dann dadurch, dass wir so ein durch Pachtflächen gewachsener Betrieb sind.
Genau, du hast ja auch vorgefunden.
Ne? Ja, ich habe das auch genommen, was ich gekriegt habe. Früher, also wie ich angefangen habe, war es in Rödelsee ganz schwierig, Weinberge zu bekommen. Und der erste Weinberg war ein Bacchus, ja, ein Weißburgunder oder ein Silvaner wäre uns 10-mal lieber gewesen. Und ich habe gesagt, nee, okay, also ich komme mit Bacchus zurecht, mal schauen, was rauskommt. Ja. Aber wir müssen das nehmen, was wir kriegen. Und dann haben wir eben einen Hektar auch selber angelegt. Deswegen kommt der Sauvignon Blanc, der Weißburgunder, mit dem gemischten Satz, was wir haben, Adelfränkisch, gut edelweiß, blauer Silvaner, grüner Silvaner. Also da haben wir dann natürlich das ausgespielt, was man nicht pachten konnte. Und da haben wir viel Sorten. Also ich garantiere dir, also du würdest es nicht zurechtfinden. Ich kenne mich aus, wir haben es nicht ganz so wild gepflanzt, also schon ein bisschen strukturiert, aber mittlerweile auch wieder nachgepflanzt. Also macht aber Spaß. Also gerade auch bei der gemischten Satzlese ist das, finde ich, ganz, ganz tolle Sache, weil das war so eine Sache, es gab es in Rödelsee nicht mehr. Ja? Flurbereinigt, alles, alle Weinbäche raus und neu bestockt. Silvaner, Bacchus, Müller, mal der Riesling. Später kamen dann irgendwann diese Unfälle dazu, der Domino Dornfelder und wie das Zeug alles heißt. Ne?
Und wie schaffst du es da bei all diesen Sorten einen geeigneten Lesetermin zu finden?
Die Lese ist, die ist immer ganz, also wir lesen viel am Samstag natürlich. Diese gemischte Satzlese ist das mit diesen ungleichmäßigen Reife, das hat sich eigentlich ein bisschen relativiert. Mhm. Weil diese Sorten werden mittlerweile alle reif. Ne? Okay, gut, die Muscatella hängen immer ein bisschen hinten dran. Mhm. Ja, dafür hat der Silvaner halt 92 und die anderen haben irgendwie 86 Grad Öxle und der Muscatella, der ist dann mit 76 oder 72, aber das fällt nicht auf. Der bringt dann gewisse Reduktivität mit rein. Ja. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und der Riesling natürlich mit der Säure dann, das passt. Es gibt ein gutes Pairing, würde man heute sagen.
Also, ja. Erzähl mir doch mal, was du hier eingeschenkt hast.
Ja, also das ist jetzt der ein fränkischer gemischter Satz. Gemischter Satz dürfen wir ja nicht draufschreiben. Das ist ja geschützt von der Österreicher. Haben wir eben 2009 gepflanzt und das ist jetzt Weißburgunder, Grauer Burgunder, Riesling, Muskat-Silvaner, Grüner Silvaner, Blauer Silvaner, Gelber, Goldener Muscatella, Adelfränkisch, Gut Edelweiß, Gut Edelrot. Ja, das darf so ziemlich gewesen sein.
Also Chapeau, alles drin.
Alles drin, all in. Ja. Und das halt als Trauben natürlich, ne? Also nicht irgendwie in den Kellerzaun gekehrt, sondern als Trauben an einen Tag gelesen. Mhm. 50% dann im gebrauchten Tonneau-Fässern, die mindestens schon dreimal belegt sind, vergoren und 50% im Edelstahl. Und die kommen dann so im April, kommen die dann zusammen, einen Tag vor oder zwei Tage vor der Abfüllung, werden die zusammengepumpt und werden dann abgefüllt, fertig. So lange klären sie sich ja von selbst und dann werden sie einmal filtriert. Also das ist halt durch die kleineren Mengen dann machbar. Ne? Ich meine, das ist...
Was nimmt die Filtration? Nimmt die viel oder
manchmal hilft sie auch.
Okay.
Also manchmal ist es, ich habe schon eben auch in Betrieben gearbeitet, wo viel mit Falldruck und so weiter gearbeitet wird. Und manchmal ist so ein leichter Schleier auf dem Weinen drauf, so ein leichter Böxer, der nicht wirklich erkennbar ist. Und wenn der einmal durch eine Pumpe durch ist, kriegt er ein wenig Sauerstoff mit. Das ist ein ganz anderer Wein und plötzlich so viel besser. Mhm. Also es ist nicht immer schlecht, Pumpen. Mhm. Bei der Filtration kriegst du natürlich ein bisschen mehr weg. Ne? Also da hast du schon, aber dadurch, dass wir da wirklich auch minimalistisch sind und sagen, komm, manche Weine filtrieren wir gar nicht. Also kommen auf die Flasche, wie sie sind. Ist schön trocken, genau. Ne? So 3 Gramm, sage ich immer. Ich habe nie Analysewert von meiner Weine im Kopf. Ist manchmal ganz peinlich, ne? Wenn du auf der Mess stehst, ne? Irgendwie... Was hat denn der? Wie viel Gramm Restzucker? So, keine Ahnung, zwischen 0 und 6, weil sonst wäre er nicht trocken. Oder?
Ja. Hat jetzt so ein bisschen wirklich was mich auch an Sauvignon erinnert. Ne?
Ja, was Grünes.
Ja, diesmal. Was Grünes, so Gemüsiges, Salatiges und auch grüne Frucht. Ein bisschen Exotisches drin. Ne? Das. Und einfach erfrischend. Ne? Total. Also hier für unsere kleine Gartenparty hier ideal. Ja,
fast zu warm, ne? Da haben wir jetzt zu lange gequatscht.
Ja, wir haben zu lange gequatscht, das ist es. Also so für den späten Mittag, für den frühen Nachmittag.
Ja, aber das ist trotzdem, finde ich, also das ist ein Wein, den kannst du jetzt halt eben gekühlt als Solist trinken, aber der passt auch super zum Essen. Mhm. Und das ist das Schöne an dem Wein, an diesem gemischten Satz, dass er eben so vielschichtig ist. Ja? Du kannst den jetzt einsetzen, ist ja universal, so Allzweck. Wein.
Und du, zum Gemüse vor allen Dingen, glaube ich, passt er gut, ne? Zur vegetarischen Küche. Sonst ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, wenn da zu viel Frucht ist, dass die auch mal aneckt, ne? Mit der Speise, mit der Zubereitung. Ah. Erzähl doch mal, wie ist dein Portfolio aufgebaut?
Das also wir haben die Linie Blau, das ist eben die Basis, da ist fränkischer gemischter Satz, ein Easy Drinking Silvaner drin, Müller-Thurgau, dann im Bacchus, trocken im Rosé. Mhm. Und ein Rotwein, ein leichter Spätburgunder mit wenig Tannin. Mhm. Also den legen wir einfach bloß in. Wir lesen grundsätzlich immer unseren hochwertigen Spätburgunder jedes Jahr. Und wenn er das nicht wird, dann wird er rusch. Mhm. Also unser Ziel ist immer, wirklich unser Premium-Produkt zu erzeugen. Mhm. Und wenn das aber für uns im Keller dann sich nicht widerspiegelt, dann sagen wir, okay, also für die Top ist es mir zu was ich, vielleicht nicht genug Tannin oder eben ein bisschen zu schlank für diese Stilistik und dann ist es Rouge. Und das ist eben die blaue Linie. Mhm. Ja. Und unsere großen Gewächse, wenn man so, ich finde den Begriff sowieso, aber Platin sagen wir, ja, weil muss ja irgendeinen Namen haben, das Kind. Da gibt es eben Silvaner, ganz klassisch, sag ich mal, altfränkisch ausgebaut, bloß mit mehr Alkohol. Also irgendwie Trauben pressen, grob vorklären, ins Fass und eineinhalb Jahre später abfüllen und dann. Mhm. Und so läuft halt auch Sauvignon Blanc und Riesling. Beim Spätburgunder legt man natürlich bei der Maischegärung viel Wert drauf, dass das auch sauber abläuft. Und dann haben wir Holzfässer, die lassen wir uns hier machen aus Steigerwälder Eiche. Also wir verzichten hier irgendwie große amerikanische Eichen oder sowas einzusetzen, sondern wir wollen wirklich Steigerwälder Eiche. Mhm. Ne? Und ja, das ist die Platinlinie. Und dann haben wir noch unsere Naturweine. Naturweine haben wir zwei Stück, ein Petillon, also Petnat, ein Sekt, und unseren Onkel Heiner, seiner OHS, Onkel Heiner, seiner, kommt daher, wir haben 2009 schon die ersten Experimente gemacht mit Maische vergorenen Weißweinen, sind aber damals nur auf Kritik gestoßen und sowas kannst du den Leuten nicht zumuten und, ne? Und dann haben wir gesagt, nee, okay, das ist tatsächlich ein bisschen hart, lassen wir es wieder. Und dann haben wir aber jetzt wieder 2016 im Endeffekt schon wieder unseren ersten Naturwein dann irgendwie gesagt, also jetzt ist irgendwie doch die Zeit reif dafür, gell? 2009 war sie noch nicht so reif. Also, jetzt müssen wir doch was machen. Und ich habe da ein Schlüsselerlebnis. Und zwar war ich auf einem Orange-Wein-Workshop in Pfalz-Höchheim und habe so das erste Mal wirklich bewusst Orange-Weine probiert. Da waren gute Sachen dabei, waren aber auch Sachen dabei, die ich getrost nicht trinken mag. Und mich hat es immer von Anfang an was erinnert. Und dann kam so ein Reporter vom Bayerischen Rundfunk und gesagt, ey Chris, servus, bist du Adda? Und an was hatte ich jetzt der Orange Wine Workshop oder an was erinnert dich das? Und dann habe ich gesagt, der schmeckt wie vom Onkel Heiner. So, wie kommst du denn da drauf? Dann sage ich, wie ich das Lernen angefangen habe mit 15, 16 Jahren, dann sind wir bei unserer Verwandtschaft im Nachbarort, die haben einen Bauernhof und die haben natürlich auch immer ein wenig Haustrunk gemacht aus ihren Trauben, also rot und weiß. Mhm. Das Ganze dann im Holzfass und im Speidel Plastikfessel vergoren. Immer schön auf der Klicklack gepresst, bis die Gerbstoffe wirklich raus waren und dann spontan vergoren. Und dann musste ich halt immer, wenn ich dort war, den Most probieren. Und wie ich habe das Glas angesetzt auf den Orange Wine Workshop, mein erstes Glas Orange Wine, riech rein, so Onkel Heiner. Aber das hat er schon vor 20 Jahren gekönnt. Ja. Ne? Also es war für mich so ein Ding. Und jetzt haben wir eben auch noch einen Weinberg vom Onkel Heiner übernommen, also auch wieder ein Familienweinberg. Und da haben wir gesagt, nee, also der schreit ja sozusagen danach, nach dem OHS, Onkel Heiner seiner. Ja. Okay. Genau. Ja, und der ist natürlich jetzt auch stolz, ne?
Den gibt es noch, den Onkel.
Ja, klar. Ja, ja. Cool. Also den Onkel, der damals die Weine produziert, gibt's den gibt es nicht mehr. Aber wie das so in der Reihenfolge war, er heißt auch Heiner.
Okay.
Ne? Jetzt war der Henry, jetzt ist der Heiner weg, jetzt ist er der Heiner. Okay. Also so ist ja immer die Hierarchie bei den Heiners.
Wenn du jetzt nicht deine eigenen Weine im Glas hast, was trinkst du dann gerne?
Ich trinke tatsächlich immer noch gern so Sauvignon von der Loire, ja, Sancerre-Geschichten, das ist schon, was mich, oder natürlich auch im Burgund. Für mich gibt es Rotwein eigentlich nur, sag ich mal, ich hätte gern ein hochwertiges Cuvée zum Beispiel aus Cabernet Franc.
Loire.
Und X. Ja.
Loire-ähnlich.
Loire-ähnlich, ja. Das hängt mir schon raus, weil ich das finde ich echt schon richtig interessant. Und ansonsten zählt für mich nur Spätburgunder in der Richtung. Ne? Mhm. Und dann trinke ich natürlich auch hauptsächlich dann, wenn ich trinke, Spätburgunder.
Und bei den Weißen auch schöner von Loire und
Burgund. Ja, was man so ins Glas kriegt halt. Also auch natürlich probiert man was, die Kollegen machen so, aber eigentlich nicht fränkisch, sondern schon Österreich trinke ich auch gerne mal was, ne? Steiermark, Sauvignon. Nee. Ich mag es nicht so parfümiert. Also wenn ich so diese Alltag-Sauvignon Blanc oder so, kannst du mich mitjagen. Das ist nicht so mein Thema. So wie der Wein jetzt da. Das ist jetzt unser Sauvignon Blanc eben.
Der hier?
Ja. Der nennt sich bei uns Blanc, weil am Anfang hatten wir noch keinen Sauvignon Blanc. Und da hat man aber schon von der Stilistik her mit so einem Wein angefangen. Eben ein Weißwein, auch aus dem Holzfass, wie der Silvaner. Mhm. Und liegt dann eben mindestens ein Jahr im Holz, bevor er dann abgefüllt wird.
Wenn du jetzt nach vorne guckst, reizt es dich nicht, sagen da demnächst da oder dort nochmal ein paar Parzellen zur Verfügung stehen, dann noch ein bisschen?
Also wir haben uns letztes Jahr jetzt nochmal, oder dieses Jahr eigentlich, seit diesem Jahr haben wir nochmal dazu genommen und im Nebenerwerb ist jetzt die Grenze erreicht. Also 3,8 Hektar ist kein Spaß mehr. Das ist wirklich, du kommst heim und bist am Schaffen. Und wir haben gesagt, wir machen mal 3 Hektar jetzt, also wir geben eine Fläche wieder zurück. Das Müller-Thurgau, das ist irgendwie nicht unsere Rebsorte. Also das wird nicht bei uns gekauft. Warum soll ich? Ich habe es probiert über 4 Jahre. Es ist ein super Wein, kein Thema, aber es ist einfach nicht irgendwie gefragt. Und der ist auch außerhalb, der ist in den Profen drüben. Kostet mich viel Zeit, allein schon vom Pendeln. Und den gibt man zurück. Dann wird natürlich auch wieder ein wenig Platz für eine Rüdelsee-Anlage. Aber ich möchte dann schon in Rüdelsee sein, wo ich dann sagen kann, ich kriege das abends geregelt. Wenn du dir vorstellst, ich arbeite normal bis 17 Uhr. Komme heim, sag kurz der Kids hallo und der Frau, dann gehe ich in die Maschinenhalle, hole meinen Schlepper, hole meine Spritze, wenn ich Pflanzenschutz mache und dann bin ich bis nachts um 12:30 unterwegs. Und am nächsten Früh um 7 Uhr stehe ich wieder auf der Matte und schließe den Laden auf, in meinem Hauptberuf. Und das kann ich jetzt noch, aber das muss irgendwie strukturiert werden. Ne? Und das machen wir eben gerade, ne? Durch diese ich habe mein Lager in der Nachbarortschaft, ich habe meinen Keller in der Nachbarortschaft, ich habe meinen Weinverkauf zu Hause, ich habe meine Maschinenhalle beim Kumpel hier im Ort. Du, wenn du draußen im Weinberg stehst und einen Vorschlaghammer suchst, du wirst verrückt. Ja? Und am Schluss suchst du alle 4 Stellen ab und dann stellst du fest, ich habe einen Bus liegen. Da kannst du dann noch mehr an den Hintern beißen. Und da geht ja viel Zeit verloren, wo du sagst, das kann ich einfach sinnvoller nutzen. Und deswegen haben wir die ganze Zeit jetzt auch immer schon ein wenig so nach einem Basement gesucht, nach einem Haus, nach einer zentralen Anlaufstelle und haben jetzt tatsächlich ja vor 1,5 Jahren ein Haus gekauft und da sind wir jetzt gerade halt am Umbauen. Ja. Also es ist eigentlich eine Bruchbude, ja. 100 Jahre alt, marodes Dach, als Abrissgebäude ausgeschrieben gewesen. Wir haben jetzt schon 70 Tonnen Schutt da rausgefahren, machen gerade neue Böden da rein. Jetzt kommt Corona, gell. Es passt alles super in die Zeit gerade rein. Ja. Aber du kannst gar nicht glauben, wie ich mich freue. Ich habe jetzt seit Freitag einen Boden, wo ich von vorne bis hinten 160 Quadratmeter mit dem Hubwagen fahren kann. Das hatte ich 14 Jahre nicht. Das ist total geil. Das sind für mich die Highlights. Ja. Ja. Und ich sage, ich könnte jetzt schon anfangen, da drinnen Wein auszubauen. Ich habe einen Boden, ich habe einen Ablauf, ich habe Wasser, ich habe Strom. Ja, mehr braucht es nicht. Die Bürste fehlt noch und mein Fässer muss ich rein. Ja. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Vielleicht ein bisschen Musik noch für zwischendurch.
Ja, genau. Ja, Musiker, ja, kann man im Keller. Normalerweise ist es so, ich habe meinen Keller momentan in den Profen drüben und da habe ich viele Freunde. Und normal ist immer nach der Weinlese jeden Donnerstagabend ist Kellerabend. Ich jeden Donnerstagabend im Keller mache meine Arbeit. Und es hat sich so eingebürgert, dass da am Anfang 2 Mann irgendwie permanent dabei waren und am Schluss irgendwie sind es jetzt 5, 6 Personen immer. Das Ganze haben wir Kellerkabarett getauft. Ne? Ich unterhalte die dann, die schauen mir bei der Arbeit zu, wir probieren ein wenig Wein zusammen, sind alle weinaffin. Also das vermisse ich jetzt schon, wenn ich hier in Rödelsee meinen Keller habe. Ja? Aber ich sage immer, der Radweg nach Iphofen, der endet halt oder beginnt halt auch bei uns da draußen. Vielleicht kann man sie ja dazu bewegen, dass sie vielleicht alle 2 Wochen dann am Donnerstagabend vielleicht noch Rödelsee radeln. Ne?
Klingt cool. Ja. Wie ist denn die Stimmung insgesamt in der Region unter den Winzern? Herrscht da mehr Zukunftshoffnung oder mehr so eine Zukunftsskepsis?
Meinst du das jetzt generell oder in Bezug auf die Krise?
Ja,
aber
du so ein bisschen auch, du bist zwar einerseits dabei, hast ja eben selbst gesagt, dich haben sie hier sogar jetzt zum Vorsitzenden da gemacht. Auf der anderen Seite guckst du aber jetzt nicht so auf die Dinge, wie das einer tut, der da seit Jahrzehnten mit der Familie groß geworden ist.
Ja. Ne? Also ich sage mal so, es wird sich auf jeden Fall die nächste Zeit noch viel ändern in Bezug auf Betriebe. Sicherlich schwierig ist es, wenn du auf also Bustouristen und so weiter gesetzt hast oder Hackerwirtschaft Sachen. Du musst schon am Ball bleiben, dass du da. Und also fürs fränkische Gebiet sehe ich da noch keine größeren Probleme auf uns zukommen. Weil jetzt auch viele junge nachkommen, die sich auskennen mit Social Media und das Ganze und wissen, wie man ihren Wein vermarktet. Also das, aber, und das sage ich schon länger, wir haben in Rödelsee Stand 2020 noch keine einzige Brachfläche. Mhm. Also es wird alles bewirtschaftet, was wirklich Weinbaufläche ist. Und das wird sich ändern. Weil es gibt genug Genossenschaftsbetriebe, also kleine Winzer, die einfach zwei Parzellen, eine Parzelle haben, wo die Jungen überhaupt kein Interesse mehr haben, die Weinberger Arbeit zu machen. Und die sind jetzt irgendwas um die 75 und die hören natürlich irgendwann auf. Und in dem Fall gibt es da demnächst viel Weinbergsfläche und die ganzen Weingüter außenrum können das nicht auffangen. Ne? Man wird, also ich wäre doof, wenn ich mir einen Weinberg kaufen würde. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt Weinberg. Ja, warum? Es gibt demnächst bestimmt 20 Weinberge, die Filetstücke rauspicken. Ne? Es wird kommen, das ist so. Also da brauchen wir uns auch keine Augenwischerei oder so.
Stellt man sich da im Moment schon drauf ein? Also gibt es da präventive Überlegungen oder sagt man, okay, das lässt man kommen?
Man versucht natürlich, dass das nicht passiert. Dass man es irgendwie noch aufnimmt und vielleicht auch die Fläche noch dazu nimmt und so weiter. Aber
das ist ja ein Stück Kulturlandschaft.
Ja, ja, natürlich, klar. Im Moment gibt es noch, wenn dann auch von auswärts Winzer kommen, die dann Rödelseer Flächen suchen. Also ich denke, wir in Rödelsee, wenn das Problem später bekommen, jetzt wenn es anfängt, dann erstmal in den Randgebieten. Mhm. Also kleinere Ortschaften mit weniger bekannteren Lagen. Mhm. Ein Rödelseer Küchenmeister hat doch jetzt schon wirklich ein paar hundert Jahre Zeit gehabt, sich zu etablieren.
Ja,
und
hat er auch.
Und davon wird mir natürlich profitieren. Aber ein kleinerer Nachbarort, Sickershausen oder was da alles außenrum ist, ja, wo halt auch 20 Hektar stehen oder so, das wird es früher oder später nicht mehr geben.
Was sind hier die Kernortschaften außer Rödelsee? Das ist Iphofen.
Ja, Iphofen, Rödelsee, Großlangheim, Wiesenbronn.
Ja, Wiesenbronn?
Ja.
Kastell noch.
Kastell und Kreut.
Ja.
Kreut ab Zwind, das sind, also von hinten angefangen ist es ab Zwind, dann kommt Kreut, Kastell, Wiesenbronn, unterhalb Großlangheim, Rödelsee, Iphofen.
Das war's.
Ja, und dann kommt erstmal längere Zeit nichts und dann kommt irgendwann Hüttenheim und Wilhelmsheim und so weiter.
Ja.
Ja. Ja. Also ich finde es klasse, gell? Also wir sind zum Beispiel hier von Abzwind bis Rödelsee abgedeckt mit Rack. Also wir setzen hier keine Insektizide mehr ein. Iphofen ist leider eine relativ große Ortschaft, wo das nicht ganz so einfach zu deckeln ist. Also das sind Betriebe dabei, die sagen halt, ich habe schon jahrelang auch kein Insektizid eingesetzt, warum soll ich jetzt bei eurem Rack da mitmachen? Aber in Rödelsee...
Vielleicht erklärst du es nochmal.
Rack sind solche Pheromon-Dispenser, die man aushängt, um praktisch den Traubenwickler zu verwirren. Dass der denkt, ach, da sind unheimlich viele Weibchen unterwegs, aber er findet
keine. Da gehe ich mal hin.
Ne? Und ich habe auch versucht, ich stichle da gerne, ich habe versucht, da mal Iphofer Nachbarn irgendwie dazu zu bringen, mitzumachen, weil ich gesagt habe, naja gut, wenn sie den Rödelsee kennen, mehr finden, dann müssen sie ja nach Iphofen, gell? Ja. Also weil von weiter hinten brauchen sie auch nicht fliegen, da ist ja auch nichts, ne? Aber es hat nicht gefruchtet. Vielleicht fruchtet es ja irgendwann, irgendwann kommt es vielleicht so, dass wirklich da drüben extreme Schäden sind, dann überlegen sie sich schon. Ich meine, das wird ja immer bloß weitergetrieben. Ne? Also das Problem ist ja nicht, die Falter sind ja da.
Wenn wir mal zurückgucken, wie das in anderen Regionen war, denn Rheinhessen hat ja zum Beispiel sehr geholfen, diese Gruppe da Message in a Bottle. Ne?
Ja.
Das hat ja Anfang des Jahrtausends erstmal auch intern so eine zusammenschweißendes Gemeinschaftsgefühl gegeben und hat auch nach außen hin ausgestrahlt, hat die Region so ein bisschen mehr Jugend Antlitz gegeben und hat aber dann auch in der Folge viele junge Winzer, die dann in deren Windschatten sich entwickeln konnten, so dass wir heute in Rheinhessen eine ungeheuer lebendige Szene haben. Konventionell, bio, biodünn, also auch qualitativ sehr hochwertig. Wie ist das hier in Franken?
In Franken gibt es auch, ne? Also da bin ich ein bisschen so im. Also es gibt Vereinigungen, ganz klar, irgendwie Frank und Frei, die sich den Müller-Thurgau als auf die Fahne geschrieben haben und Fränkisches Gewächs, da sind ein paar Winzer drin und Fränkische Öko-Winzer, da sind die ganzen Öko-Winzer irgendwie drin vertreten. Und in jungen Kreisen gibt es eine Gemeinschaft, die nennt sich Ethos nennt, die halt für nachhaltigen Weinbau sind. Und da war ich auch ganz am Anfang mal mit dabei gesessen in dieser Runde und habe mir das mit angehört. Aber bevor da, wie das Ganze noch ausgearbeitet worden ist, das hat sich für mich nicht stimmig angehört. Weil wenn du da als Ökobetrieb drin sitzt, dann wird darüber diskutiert, wie man am besten ein Ökobetrieb ist, aber im Endeffekt keiner ist. Also ich habe immer gesagt, Mensch Leute, lasst euch zertifizieren, geht zu irgendeinem Verband, dann erfüllt ihr alle Richtlinien, die ihr jetzt irgendwie da auferlegt habt.
Dann ist die Sache klar.
Dann ist die Sache doch klar. Und so ist es nämlich auch so, dass wirklich auch Kunden das nicht unterscheiden können. Ja? Die denken automatisch irgendwie, es sind auch Öko-Winzer dabei, dass wenn der Nächste, der ist auch Öko. Und das stimmt halt nicht. Und das finde ich immer wegen Fair and Green ist für mich genau das Gleiche. Also da gaukeln manche irgendwie einen Ökobetrieb vor. Ich meine, das ist ganz anders da gedacht, Fair and Green. Ja? Klar, nachhaltig und so weiter. Aber mein Gott, ey, lasst euch zertifizieren, geht zum Bioland, geht zum Naturland oder Demeter und dann ist die Sache erledigt. Und es ist klar definiert und die Kunden, die Verbraucher kennen das seit 30, 40 Jahren, diese Marke, dieses Logo und da hat es keine großen Skandale und Zeug gegeben. Das andere ist immer so verwaschen, wenn ich schon wie höre. Ja, so wie. Wir betreiben Weinbau, ja eigentlich so wie Bio. Aber eigentlich setzen wir dann doch noch zum Abschluss ein wenig gescheites Mittelei. Und das mag ich nicht. Es muss transparent sein.
Ja. Also, ihr seid wo dabei?
Wir sind bei Bioland.
Bioland.
Ja. Ja. Demeter wäre natürlich unser. Da wollten wir eigentlich hin. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, ich sage immer, das muss ich jetzt erst langsam aufbauen und dann kann man mal drüber nachdenken. Man muss alles stabil laufen. Jetzt bauen wir erstmal unser Betriebsgebäude und dann haben wir wieder mal 10 Jahre Zeit, wo wir jetzt nicht unbedingt immer schauen müssen, wo bringen wir irgendwie den nächsten Quadratmeter zustande, wo wir was hinstellen können. Also bleibt uns dann vielleicht da ein bisschen mehr Zeit und uns, wie wir mit dem Weinbau angefangen haben, haben wir gesagt, naja, in 10 Jahren schaut die Sache ganz anders aus und dann schaust du mal, was nach 10 Jahren ist und dann stellst du fest, Weinbau ist halt was anderes. Das ist schon die Königsklasse der Selbstständigkeit. Ja, du musst ein Produkt erzeugen, das du erstens aufziehst, dann irgendwie pflegst, erntest, veredelst, abfüllst, vermarktest. Mit mir wollte sich mal Bäcker vergleichen. Der hat gesagt, er schafft genauso viel wie ich. Habe ich gesagt, baust du deinen Weizen an, spritzt ne, drescht ne, machst Mehl draus und backst dein Brot? Komm, erzähl mir nichts. Ich gesagt, du fauler Sack auf Deutsch, öffnest dein Bäckle Mehl und machst deinen Deich und dann kannst losgehen mit dem Geld machen. Das ist im Weinbau eine ganz andere Geschichte. Und wenn du einen Geschmack hast, der den Leuten nicht schmeckt, dann tust du ja ziemlich hart mit dem Verkauf von deiner Weine. Ja, das ist nun mal so. Ja, und diesen Geschmack erstmal zu treffen, dass du sagst, okay, ich komme jetzt mit der Kundschaft, die da kommt, zurecht. Wir wollen keine Literflaschenkundschaften haben, die jetzt kommen und irgendwie auf der Yacht nach dem günstigsten shoppen. Sie werden sie auch nicht fündig. Ich produziere meinen Wein in der Freizeit und das muss auch bezahlt werden. Wenn du jemanden fragst, was ist denn die Stunde von deiner Freizeit wert? Du kriegst 80% mindestens zur Antwort.
Unverkäuflich.
Ja, unbezahlbar. Ja. Ja, sag ich, eine Flasche Wein ist mindestens eine Stunde von meiner Freizeit, müsste unbezahlbar sein. Ja. Also wir wollen den Werterhalt vom Wein, das liegt uns ganz nah am Herzen. Ja? Weil Frau schindt immer, wenn ich einen Rabatt gebe. Ja? Ich sage, das gibt's nicht. du reißt deinen Arsch auf. Wir reißen uns einen Arsch auf für jede Flasche. Und ne? Das ist so, wenn das in 10 Jahren so ist, dass wir wirklich zurechtkommen, dass man sagt, ey, das, wir kommen um die Runden und dann ist das schon genug. Also wenn man dann vielleicht noch weiter zurückschrauben kann, was die Arbeit angeht und dann auf Richtung, ja, 10 Jahre, dann gehe ich ja schon auf die 50 dann zu, ne, wenn du sagst, okay, und ab dann kannst du mal ein bisschen kommoder sein, ne? Aber ich denke, die nächsten 10 Jahre noch ziemlich hart. Weil wir die letzten 14 Jahre, was wir alles schon mitgemacht haben in den 14 Jahren, welche Fehler das wir begangen haben. Kleinigkeiten, die einfach jeder Winzer normal weiß, aber wir halt nicht, weil wir noch nicht Winzer waren. Dann sind doch die nächsten 10 Jahre kein Problem.
Genau, aber das ist ja ein ungeheures Lernpotenzial, ne?
Ja.
Also
die Entwicklung,
du springst ja quasi entwicklungsmäßig weiter.
Ja, ja, ja. Ja, natürlich muss es langsam gehen. Deswegen neue Flächen und so weiter. Erstmal auf die Basis konzentrieren. Und wenn das läuft, dann kann es weitergehen. Ja, wenn, klar, du hast irgendwo immer was im Nacken sitzen. Ja? Sei es finanziell, sei es persönliche Verpflichtungen. Mhm. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist halt die Kunst. Ne? Das ist, da bist du schon ein wenig so Zirkusdomteur. Ja? Du musst schon schauen, dass der Laden läuft. Und wir sagen immer, hoffentlich macht es sich auch irgendwann bezahlt. Ne? Dass wir irgendwann halt bloß geschafft haben und dann fallen wir in die Kiste und dann sagst du, toll, jetzt haben wir ein Weingut gehabt, aber haben eigentlich nichts davon gehabt. Ne? Also, außer Arbeit. Ne?
Aber ja. die dir Freude macht.
Ja, na klar, sonst würde man es nicht machen. Ne? Ich meine, klar, du stehst jetzt, ich meine, das ist ganz normal. Stell dich jetzt mal raus da in die frostgeschädigten Anlagen und verbring 2 Stunden mit einer Zeile, wo du weißt, du kriegst einen Eimer Ertrag. Da könntest du reinhauen, ne? Aber es muss gemacht werden. Ne? Das ist halt so. Mein Gott.
Du musst ans nächste Jahr denken.
Du musst ans nächste Jahr denken. Nächstes Jahr brauche ich wieder Ertrag. Und wenn ich das jetzt wachsen lasse und nichts mache, dann habe ich demnächst, also nächstes Jahr wieder Probleme und kriege nicht das, was ich will. Und da man da schon. Meine Weinberge sind aufgeräumt im oberen Bereich. Also unten unter den Stöcken schaut es bei mir aus. Das ist aber normal. Ich sage immer, Weinberg muss nicht schön sein. Das habe ich schon längst gelernt.
Absolut.
Die Trauben müssen schmecken. Ja. Und das ist das, was viele nicht kapieren. Und das sollte mir aber auch recht sein. Wenn die denken, sie müssen 5-mal durchfahren, dass jeder letzte Grashalm irgendwie umgefahren ist, dann sollen sie es machen. Wir sind da auch ganz sporadisch unterwegs. Also wir haben Dauer begrünt, wir ruhigen ab, wir arbeiten mit Humus, Kompost und ein bisschen Unterstockbearbeitung. Und da habe ich hier im Nachbarort beim Bio-Winzer 3,5 Jahre gearbeitet und habe ich gesehen, also wenn der große Gewächse und so weiter daraus erzeugen kann aus solchen Anlagen, dann ist der Weinberg an sich gar nicht so das Problem.
Das muss gesund sein, ne?
Die Trauben müssen gesunde Trauben und nicht gestresst.
Wasser haben und nicht gestresst.
Nicht gestresst.
Weil du kannst, wenn du dich hier umguckst, ist, glaube ich, Utah ein großes Problem bei vielen.
Ja, und das ist halt meine größte Angst. Also die Utah ist die trifft dich ja. Entweder hast du oder hast du nicht. Mhm. Und wenn du mal hast, kriegst du ganz schwer wieder los. Ja, das ist schwierig. Und also dieses Umdenken, und da gibt es ja auch einen ganz einfachen Fehler, der aber immer noch begangen wird. Ne? Also du kannst ja diese Utah eine gewisse Zeit unterdrücken. Ja? Mhm. Und da gibt es einfach bloß, ob du was vor oder danach machst. Ne? Und diesen Fehler der 15 Jahre Misswirtschaft kannst du damit aufdecken, ne? wenn der begangen wird. Ne?
Du musst in den Weinberg musst du sie bekämpfen. Ne?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall.
Grundsätzlich.
Das ist, und das hat aber viel mit Ertrag auch zu tun.
Natürlich.
Und was mir auffällt, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt so vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber seitdem es so hocheffiziente Mittel gibt, die Trauben so kerngrün und gesund halten bis zum letzten Tag, finde ich, hat sich das ist es los. Ja, es ist echt, es vervielfacht. Weil sonst wäre das schon viel länger Thema. Mhm. Ich gelernt habe, war das noch gar nicht so Thema. Mhm. Ja, da habe ich gedacht, es gibt jetzt Weine mit Utah.
Ja. Anfang 2000 ging das los.
Ja, genau. Mhm. Anfang 2000 wurden die ersten Versuche dann mit Vitamin C und Zeug gemacht. Mhm. Und vorher hat es keine Menschen gejuckt. Und es war vorher auch schon da. Ja, ist ein schwieriges Thema. Muss man echt, und da sage ich doch immer, ey, ernte doch lieber ein bisschen weniger. da sind die Weinböcke nicht so gestresst, der Weingart kommt nach, diese Bildung dieses Fehltones, dieses in der Traube, der da schon entsteht, ist dann vielleicht.
Ihr seid extrem mit euren 40 im Schnitt, ne? 60 wäre auch noch okay.
Ja.
Aber es gibt eben auch 100 und ähnliche Mengen. Und da fängt das Problem, glaube ich, an.
Ja, aber man sieht auch, es gibt wahnsinnig ausgedünnte Weinberge, 40 Hektoliter pro Hektar, und haben trotzdem oder.
Ja, weil die sind. Ja. Die sind nicht mehr leistungsfähig.
Die sind nicht mehr leistungsfähig. Das sind die Böden eigentlich schon zu hinüber. Ja. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du, habe ich mal, wie ich gearbeitet habe als Betriebsleiter da, ein Weinberg, 50 Jahre alter Silvaner, 50 Jahre auf Masse getrimmt. Mhm. Ich habe gesagt, boah, die Stöcke haben Potenzial. Ja? Ich gesagt, runter auf eine Traube pro Trieb, einzeln 7 Triebe, wollte man eine Premium-Sache draus machen. Das hat nicht funktioniert.
Mhm. Ja? Das war, der konnte nicht mehr.
Nee. Der konnte das nicht. Der Weinberg konnte Menge bringen, aber alles andere war
hast keinen. Das war in der DNA eingeschrieben, ne? So,
ja,
ne, so.
Du hast keine Konzentration, das hast du nicht zusammengebracht. Mhm. Ging nicht. Vielleicht, wenn es noch 5 Jahre weiter reduziert hast, dann wäre vielleicht irgendwann wieder das Potenzial kommen, aber war ganz sandig, ganz sandiger Boden, also.
Vielleicht noch die Frage, wo kann man eure Weine bekommen, wenn man nicht hierher kommt? Gibt es da Möglichkeiten?
Na klar, also wir versenden natürlich.
Ihr versendet?
Ganz, ganz normal. 6er, 12er, 18er Pakete. Okay. Und ansonsten sind wir in verschiedenen Weinhandlungen über der Republik verteilt, vertreten. Und
einfach vorbeikommen ist nicht so einfach, da muss man schon sich
telefonisch anmelden. Ne? Ja, ich sag mal,
geht immer.
Okay. Es geht eigentlich immer. Es ist jemand da. Ja. Genau. Wir haben auf unserer Webseite haben wir stehen, nach telefonischer Voranmeldung oder ab 60 Flaschen
jederzeit. Ja, das ist offensiv, aber durchaus.
Ja, nee, Spaß natürlich. Ja. Ne? Also grundsätzlich ist immer jemand da. Wenn man natürlich jetzt irgendwie mit Chefin oder irgendwas, kann das sein, dass mal meine Mutter oder so, meine Schwester da ist, die den Wein dann verkauft, aber sollte man sich halt vorher mal kurz anmelden und dann ist das eigentlich kein Ding. Sind wir da.
Chris, ich danke dir sehr. Wir trinken ja immer zum Abschluss noch was Schönes zusammen, hier bei meinem Genuss im Bus Episoden. Wir haben ja jetzt schon zwei leckere probiert. Was hast du noch zu bieten?
Also ich habe gesagt, wir bleiben in der Platin-Linie und da hätten wir jetzt eben entweder einen Silvaner oder einen Riesling. Silvaner?
Ja.
Ja, machen wir.
Cool. Ich sage dir schon mal ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Für die Runde hier.
Ja, sehr angenehm.
Sehr angenehm hier mit dir in deinem Garten.
Ja.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem Garagenwinzer Chris Ehrlich von der Weinmanufaktur Drei Zeilen in Rödelsee. Wir haben im Anschluss noch ein bisschen weiter verkostet und dabei sind mir drei Weine ganz besonders aufgefallen. Das zunächst in der blauen Linie der Fränkische Satz. Wenn es einfach, unkompliziert und lecker sein soll, dann ist dieser Wein eine ganz vorzügliche, eine extrem heitere Wahl. Hochinteressant ist die gesamte Platinlinie. Der Blanc genannte Sauvignon Blanc gefällt durch seine kraftvolle und zugleich ungemein lebhafte und erfrischende Art, ganz ohne jene laute Vordergründigkeit, die Vertreter dieser Sorte nicht selten auszeichnet. Noch ein bisschen besser, weil tiefer und eindringlicher hat mir der Silvaner vom Rödelseer Küchenmeister gefallen. Und noch ein kleines bisschen komplexer und anspruchsvoller präsentiert sich die weiße Reserve genannte Cuvée. Außergewöhnlich gut kommt auch der Riesling Dachschaden daher. Er ist Teil eines Crowdfunding-Projektes, mit dem der Dachschaden des kürzlich gekauften Hauses finanziert werden soll. Wer will, kann sich an dem Projekt beteiligen. Mit dem Kauf einer Flasche wird ein Quadratmeter Dachfläche finanziert. Somit wird man quasi Teil der Weinmanufaktur Drei Zeilen. Wie ihr zu den entsprechenden Infos kommt, verlinke ich in den Shownotes zu dieser Episode. In genau einer Woche dann habe ich den Ökolandwirt Stefan Krämer aus Auernhofen am Mikrofon. Sein Hauptgeschäft ist die Landwirtschaft. 75 Hektar bewirtschaftet er zusammen mit seiner Frau Simone biologisch. Getreide, diverse Gemüse und Feldfrüchte. Doch seine Leidenschaft gilt dem Wein. Das spürt man vor allem, wenn man mit ihm verkostet. Seine eigenen Weine, genauso aber auch Weine anderer Winzer, die er schätzt. Aber auch im Interview, das ich vor einigen Wochen mit ihm geführt habe, kann er seine Leidenschaft für den Wein nicht verbergen. Also, schalte wieder ein, wenn am 27. November die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.